shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Tim von The Vibes Magazine und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, denn wir wollen über das anstehende olympische Basketballturnier sprechen. Und dafür habe ich, wie gesagt, einen Gast, der auf reichliche Erfahrung zurückblicken kann. Mehrere Stationen in Europa, in Deutschland, in Amerika und viel wichtiger für unser Gespräch heute auch weit über 100 Länderspiele, darunter auch einige bei den Olympischen Spielen. Ja, herzlich willkommen, Jan.
Hi.
Lass uns starten mit der Olympia-Qualifikation zunächst einmal der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Warst du überrascht, dass die Jungs es letztendlich gepackt haben? Oder ja, wie war so dein Gefühl, deine Gefühlslage nach der Qualifikation?
Ja, komplett überrascht, weiß ich. Ich hatte schon irgendwie in Hamburg beim Supercup das Gefühl, dass die Jungs echt gut zusammenspielen. Irgendwie immer dann, wenn es wichtig war, eben einen Weg gefunden haben, zusammen zu stehen. Und das hat sich einfach so ein bisschen fortgesetzt in der Qualifikationsturnier. Und ich fand's super. Also ich fand's echt stark, wie sie gespielt haben. Ich fand's super, dass wie jedes Spiel ein anderer ja so der Go-To-Guy war oder derjenige war, der heiß war und dass dieser Spieler auch immer wieder gefunden wurde und dass sie sich am Ende dann eben wirklich übers Team definiert haben. Ich glaube, man sieht immer mehr, also auch Italien im Fußball, ja, das ist zwar mit Sicherheit die kompakteste Mannschaft, die als Mannschaft aufgetreten ist. Wir sehen es in der NBA gerade mit wahrscheinlich die zwei Teams, die mit am meisten zusammenspielen, die vor allem auch defensiv irgendwie einen Weg finden, als Gemeinschaft aufzutreten. Und von daher, das ist im Teamsport, wird wieder wichtiger, habe ich das Gefühl. Es hat sich wieder, dreht sich gerade wieder so ein bisschen aus dem, was die letzten 10 Jahre war. Und ich glaube, die Deutschen oder die Jungs haben es einfach perfekt gemacht, haben als Team gespielt, haben die heiße Hand gefunden an jedem Abend und haben sich dann da auch am Ende wirklich verdient qualifiziert.
Ja, du sprichst es schon an. Die Jungs haben einen Weg gefunden. Ich hatte nach den ersten 2 Gruppenspielen gegen Russland und Mexiko, hatte ich zunächst erst wieder so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen kommen wird wie in China bei der WM, bei der man ja auch schon gewisse Ambitionen hatte, die aber halt überhaupt nicht erfüllen konnte. Und die ersten 2 Gruppenspiele galt man im Voraus ja auch schon eher als Favorit. Also, dass man zumindest das Halbfinale erreichen würde, war ja schon der Anspruch. Und wenn man ehrlich ist, dann sah das erste Spiel gegen die Mexikaner jetzt nicht völlig überzeugend aus. Da hatte ich schon zunächst die Befürchtung, aber hast du es auch schon ein bisschen angesprochen. Also die Mannschaft in diesem Jahr macht einen deutlich geschlosseren Eindruck irgendwie. Es gibt immer wieder Spieler, die ihr Game so ein bisschen aufziehen können auf das Spiel in unterschiedlichen Rollen. Und meine Frage wäre da halt, meinst du, es macht es vielleicht sogar ein bisschen einfacher für die deutsche Mannschaft, ohne ihre NBA-Spieler auszukommen? Also macht die veränderte Erwartungshaltung irgendwie, macht das einen Unterschied als Spieler? Da kannst du vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung berichten. Wie ist das, wenn die NBA-Stars nicht dabei sind?
Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist da gar nicht mal so der Faktor. Ich glaube einfach, dass es immer sehr schwierig ist, sich natürlich so sein Spiel komplett neu zu entwickeln. Ja, also alle, die jetzt dabei sind gewohnt, in Teams zu spielen, wo jeden Abend auch anderer hervorsticht. Ja, also es ist nicht so wie in der NBA, wo du sagst, du hast Kevin Durant und Kevin Durant wirft 25 Mal auf den Korb und wenn er 40 macht, ist es super und wenn er halt nur 21 macht, naja, dann verlieren wir halt so ungefähr. Ne? Sondern das ist halt in Europa natürlich ein ganz anderes Spiel. Es ist so aufgebaut, dass du als Team agierst und dass es vor allen Dingen auch noch so läuft, dass, okay, wo ist das Mismatch heute? Wer hat heute einen guten Tag? Und diese Leute werden dann eben auch natürlich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Ne? Das ist eben nicht so, dass du in ein Spiel reingehst und in eine Saison reingehst und klar ist, okay, der Spieler nimmt die meisten Würfe an jedem Abend. Und ich glaube, das ist immer ein großer Unterschied, auf den man sich dann wieder bei der Nationalmannschaft, also wenn du dann solche Leute natürlich dabei hast, wie Dennis und so, ne, da musst du dich dann erstmal wieder drauf einstellen als Spieler. Und es ist nicht so einfach, dann sozusagen dieses Spiel komplett umzustellen und vor allen Dingen sich selber dabei nicht zu verlieren. Ja, das ist ja, glaube ich, immer das Wichtige. Also Dennis will ja auch nicht jeden Wurf nehmen, aber du musst halt einen Weg finden, so wie schaffe ich das, dass Dennis der Fokus der Offensive ist und ich aber trotzdem irgendwie mein Spiel weiter spiele. Ja, was ist meine Rolle? Wann muss ich agieren? Ich glaube, das ist so, dass man da schnell stagniert. Ich glaube, dass auch ein paar von den anderen Jungs natürlich auch da, es ist immer so, du kommst aus der NBA, hast natürlich eine ganz hohe Erwartungshaltung an dich selber. Du denkst, okay, ich bin jetzt der NBA-Spieler und ich muss jetzt hier zeigen. Und das Spiel ist aber ein komplett anderes. Also wir haben jetzt gerade gesehen, die Amerikaner verlieren zweimal gegen die Australier und gegen die Nigerianer. Weil ich glaube, auch da der ganz große Unterschied ist, diese zwei Teams spielen seit längerer Zeit zusammen, die kennen sich untereinander, die spielen als Team, die agieren als Team, die verstehen auch, was ist, die Halbzeit steht da schon eine halbe Stunde in der Zone. Und die Amerikaner haben ein Team zusammengestellt von großen Namen, die aber alle gewohnt sind, Bradley Beal kriegt den Ball und rennt halt 38 Mal Richtung Korb und 24 Mal davon macht dann rein und die anderen 12 Mal kriegt er, geht dann die Freiwurflinie so, ne? Und das funktioniert auf dem Level im Fieber-Basketball halt nicht, sondern das musst, du musst den Ball bewegen, du musst Ballbewegung haben, um die Halbzeit zu bewegen und so weiter und so fort. Und um jetzt wieder auf Deutschland zurückzukommen, ich glaube, dass die Rollenverteilung einfach viel einfacher ist, weil sie viel näher an dem ist, was die Jungs, die jetzt alle spielen, eben gewohnt sind. Und da kann es eben manchmal, ich glaube, es würde einfach deutlich länger dauern, diese NBA-Spieler ins Mannschaftsgefüge einzubauen. Und du hast es von angesprochen, wir haben eben auch in China gerade gesehen, dass das da nicht funktioniert hat. Vielleicht auch zu kurze Vorbereitungszeit, unterschiedliche Erwartungshaltung von den Spielern, also von den NBA-Jungs wie auch von den Europäern. Und dann irgendwie das alles nicht unter einen Hut gebracht. Und dieses Jahr eben ohne die NBA-Spieler, ja, eigentlich da weitergemacht, wo du im Verein aufgehört hast und deswegen vielleicht auch die Eingewöhnungsphase deutlich kürzer und irgendwie immer wieder einen Weg gefunden, im Worst Case im vierten Viertel, dann das Ding wieder aufzubiegen.
Ja, also du sprichst ja die Rollenverteilung der Jungs an und also mein persönlicher Eindruck ist auch einfach, dass die Nationalmannschaft, die jetzt so in diesem Sommer zusammenspielt, auch einfach wirklich gut zusammengestellt wurde. Also wir haben natürlich die erfahrenen Jungs, die schon länger dabei sind, also sprich Robin Benzing als Kapitän natürlich. Danilo Bartel hat natürlich jetzt schon einige Sommer auch mit der Nationalmannschaft gespielt. Das gleiche gilt, glaube ich, kann man auch schon sagen, für Maodolo jetzt auch und Johannes Vogtmann. Also mein Eindruck ist einfach, dass das ist eine sehr gute Mischung einerseits aus Leuten ist, die Erfahrung haben und vielleicht noch nicht so lange bei der Nationalmannschaft dabei sind. Und die zweite Sache auch, dass du Leute dabei hast, die, ja, sag ich mal, du hast einen Andy Obst als Shooter dabei, der sich seiner Rolle bewusst ist. Dann hast du einen Robin Benzing, der weiß, so er kriegt den Ball in die Hand und von ihm braucht man jetzt einfach ein Bucket. Dann hat man Joe Vogtmann, der irgendwelchen so Playmaking macht und so hat, glaube ich, jeder seine ganz gute Rolle gefunden in der Mannschaft. Das macht auf jeden Fall den Eindruck jetzt in Split. Was ich mich dann aber wiederum frage, du hast die Vorbereitungsspiele der anderen Teams jetzt schon angesprochen. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist es meines Wissens so, dass man vor dem olympischen Turnier jetzt gar keine Vorbereitungsspiele macht. Wie bewertest du das? Oder hast du da irgendwelche anderen News? Gibt es da noch irgendwelche Testspiele, die ja geplant sind? Oder ja, wie ist da deine Einschätzung?
Also erstmal zu den Testspielen. Ich glaube, es wurden Gegner gesucht, soweit ich verstanden habe. Ich weiß nicht, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn die meisten schon qualifiziert sind und wissen sozusagen ihren Plan gemacht haben. Spanien und Franzosen spielen irgendwie zwei, dreimal gegeneinander in den letzten Wochen. Das wussten die wahrscheinlich seit letztem Jahr irgendwie. Und von daher natürlich super schwierig, jetzt als Quereinsteiger nochmal zu sagen, wir wollen übrigens auch nochmal und alle anderen haben ihren Schedule halt schon durch. Können es wahrscheinlich höchstens nochmal vielleicht in Italien ein paar Mal spielen, weil die wahrscheinlich auch neu reinkommen. Aber ist natürlich schwierig in so einer Situation, da jetzt nochmal Testspiele zu machen. Du hast in deiner Frage, da war noch ein anderer Teil dabei, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Was hast du noch gefragt am Anfang? Ach so, die Rollenverteilung hast du angesprochen, ja. Ich glaube, das ist halt Nationalmannschaft, das ist immer auch so ein bisschen Glück, ne? Also kommen die richtigen Leute zusammen, weil das ist ja genau. Ich glaube, da gibt es ganz viele Facetten. Da gibt es einmal einen Trainer, der natürlich eine sehr eigene Philosophie hat, Basketball zu spielen. Also das gar nicht mal, soll überhaupt keine positive oder negative Bewertung von jetzt Henrik Röhle sein, sondern ich glaube, das ist generell Nationalmannschaftskonstrukt. Ja, ein Trainer hat einen, die meisten Trainer haben eine eigene Philosophie von Basketball. Wie will ich spielen? Wie soll meine Mannschaft spielen? Wie verteidigen? Wie spielen wir Offensive? Und dann kriegst du Spieler, du hast nur einen relativ kleinen Pool aus Spielern, die du auswählen kannst. Also wenn ich eine Vereinsmannschaft zusammenspiele, dann sage ich brauche einen Center, der schnellste Spieler auf dem Feld ist, und dann suche ich mir den halt, ja. Oder ich brauche einen Point Guard, der höher springt als alle anderen, dann suche ich mir den. Und wenn ich sage, ich brauche in meiner Philosophie irgendwie vier Shooter, die einfach nur in der Ecke stehen und glücklich sind, dann suche ich auch. Bei der Nationalmannschaft hast du irgendwie eine Auswahl von 20 Spielern und wo eigentlich klar ist, das sind die 10 Besten und die muss ich eigentlich herbringen, so, ne? Und dann kommen die Und ob die in deine Philosophie reinpassen oder nicht, das interessiert erstmal überhaupt keinen. Und entweder, und ich glaube, es gibt kaum einen Trainer, der das dann schafft, sozusagen seine Philosophie des Basketballs komplett an die Spieler anzupassen. Und um jetzt wieder auf Deutschland zurückzukommen, ich glaube, dass Deutschland gerade dieses Jahr irgendwie so eine sehr gute Kombination, du hast es angesprochen, gefunden hat aus Spielern, die zum Trainer passen, aus Spielern, die zusammenpassen. Und deshalb ist das einfach auch, glaube ich, jetzt von Erfolg gekrönt gewesen. Und da gehört ein bisschen Glück dazu. Ich glaube nicht, dass die meisten Nationalmannschaften wirklich losgehen und sagen, okay, wir brauchen auf der 3 den und den Spieler und dann lassen wir den zu Hause, obwohl der eigentlich viel besser ist. Aber der passt halt nicht, weil wir eigentlich keine Ahnung, Stagger-Screens für unsere 3 laufen wollen. Und das ist halt da sein Paradebeispiel. Deswegen lassen wir den zu Hause, obwohl der eigentlich der viel bessere Spieler ist und wir nehmen den anderen mit. Das wird nicht passieren. Deshalb glaube ich, dass Deutschland dieses Jahr einfach so der perfekte Sturm von Spielern, Trainern und so weiter, die da zusammenkommen, die einfach perfekt zusammenpassen, hat.
Ja, ist ja jetzt nur noch zu wünschen, dass sie den Eindruck auch bestätigen. Wäre natürlich cool, mal wieder eine Nationalmannschaft zu haben, die international auch wirklich was reißt. Ja, dann lass uns doch direkt mal den Schritt weitergehen zum Olympischen Turnier selber. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass du selber als Spieler dabei warst. Vielleicht fangen wir nicht mal bei dem Basketballerischen an sich an, sondern vielmehr bei dem, sag ich mal, Olympischen Turnier als solches, weil ich denke mal, viele Leute, die das hören, waren selber noch nie bei Olympia. Wahrscheinlich 99% der Leute, die das hören. Wie sieht denn so ein Tag bei Olympia überhaupt aus? Also natürlich kann man das jetzt vielleicht schwer vergleichen, weil die Umstände mit Corona und so das natürlich nicht ein normales Turnier lassen sein werden, wie es du das vielleicht erlebt hast. Aber wie war das denn bei dir damals? Steht man auf, geht man in die Halle und chillt so den ganzen Tag oder wie sieht, also erzähl mal so ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung.
Also erstmal, du sprichst es an. Ich hoffe, dass die Jungs nah an das rankommen, was wir damals erlebt haben. Auch mit Corona, dass irgendwie Möglichkeiten gefunden werden, dass man Teil dieser Olympischen Spiele ist und nicht nur Teil einer Mannschaft. Ich glaube, das ist das, was an Olympia so besonders ist, dass du eben nicht nur mit den Basketballern bist, sondern du bist auf einmal mit den Handballern und mit den Volleyballern und mit den Hockeyspielern und dann mit den Ruderern und dann kommt Timo Boll vorbei und sagt, hey Dirk, komm doch mal heute Abend zu meinem Spiel, hier sind noch 2 Karten. Weißt du, solche Sachen, also das ist irgendwie, das ist das, was das Olympia ausmacht. Es ist nicht irgendwie da so ein Turnier zu spielen. Da spielst du auch WMs und EMs und da sind alle Basketballer, das ist auch super toll, aber das ist Olympia einfach nochmal was ganz anderes. Also für uns war es damals so, wir haben uns, glaube ich, als allerletzte Mannschaft qualifiziert für das Turnier. Und ich würde mal jetzt behaupten, dass wir kein Medaillenfavorit waren. Und ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, wenn ich das jetzt hier so sage. Von daher war das für uns, also auch für Dirk, auf jeden Fall damals irgendwie die Erfüllung eines Kindheitstraums. Ich glaube, für uns alle. Auch wenn man es im ersten Moment noch nicht so bewerten kann, wenn du hinterher rauskommst, dann merkst du, was du da gerade irgendwie erlebt hast. Und die Tage sind eigentlich total, also erstmal total unterschiedlich. Ich weiß noch, wir haben gegen Spanien irgendwie ein Spiel um 9 Uhr morgens gehabt. Das hieß irgendwie 5:30 Uhr aufstehen, Morgenlauf, 5 Minuten ums Haus joggen und dann irgendwie um 6:30 Uhr Nudeln mit Tomatensauce essen und dann irgendwie in die Halle fahren und irgendwie versuchen, Energie zu finden, um 9 Uhr ein Basketballspiel gegen damals ja eine der 2 besten Mannschaften der Welt zu spielen. Und dann gab es andere Tage, wo wir irgendwie eine Hallenzeit hatten für eine Dreiviertelstunde an einem spielfreien Tag, wo natürlich alle irgendwie trainieren wollten. Dann hast du Glück gehabt, wenn du eine Dreiviertelstunde Hallenzeit bekommen hast. Die war dann wahrscheinlich auch irgendwie um 11:30 Uhr. Das heißt, du hast dann irgendwie ausgepennt, gefrühstückt, 11:30 Uhr in der Halle gewesen und warst um 12:30 Uhr am Tag durch. Und hast gesagt, okay, jetzt hol mal den Spielplan raus und guck mal, was sonst noch so passiert hier im Olympischen Dorf. Und dann war halt klar, irgendwie, okay, wir gehen jetzt um 14 Uhr zum Handballspiel und um 16 Uhr sind wir dann in der Hockeyarena. Und heute Abend gucken wir nochmal irgendwie Michael Phelps zu, wie er seine 8. Goldmedaille gewinnt. Ne? Und von daher, das ist halt das, was so Wahnsinn ist. Du gehst in eine Cafeteria rein, wo. Ja, also das ist ausgelegt für, weiß nicht, für 5.000 Leute, die alle gleichzeitig essen. Und da gibt's alles von McDonald's über Italienisch bis hin zu irgendwelchen damals chinesischen Essen, wo du dir einfach frei auswählen kannst. Du holst dir was, setzt dich an den Tisch und guckst nach links und da sitzt Roger Federer und guckst nach rechts und da sitzt irgendwie Kobe Bryant so ungefähr, ja. Und ich glaube, wir haben auch ganz viele Stunden einfach nur da gesessen und irgendwie geguckt, was für Leute da rumlaufen und wer dann alles hier ist. Und von daher, das ist die Erfahrung, die gibt's so nicht ein zweites Mal. Also mit diesen wirklich Hochleistungssportlern und überall Besten in ihren eigenen Disziplinen irgendwie zusammen zu sein und durchs gleiche Dorf zu laufen, irgendwie am gleichen Esstisch zu sitzen. Das war schon wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Und das ist genau das, was Olympia ausmacht. Und das ist auch genau das, was ich für die Jungs hoffe, dass sie auch genau das erleben können und eben nicht irgendwie so eine Corona-Light-Version kriegen, wo sie an ihr Zimmer gefesselt werden und dann irgendwie unter strenger Aufsicht mal 3 Minuten raus zum Spiel dürfen und ansonsten irgendwie keine Kontakte haben, weil also da sind Leute dabei, mit denen ich bis heute irgendwie irgendwie zu tun habe und man sich irgendwie trifft oder zusammen Golf spielen geht und solche Sachen. Also von daher, das ist die Erfahrung, die man da mitnehmen muss und sollte. Und ich würde was sagen, wenn man nicht zu den Medaillenfavoriten gehört, dann sollte man auch genau so an dieses Turnier rangehen.
Ja, geil. Also so wie du das schilderst, hört sich das so ein bisschen an wie so eine Oberliga-Mannschaft, die sich sonntags zum Zocken trifft um 9 Uhr und eine scheiß Hallenzeit bekommt. Wahrscheinlich noch ein bisschen.
Teilweise war es so.
Ja. Aber manchmal wünscht man sich als Profisportler solche Situationen auch sicherlich irgendwie mal ein bisschen zurück, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger Gas durch den Tag läuft und so ein bisschen mehr chillen kann und so. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine Menge Spaß gemacht hat. Du hast angesprochen, dass man ganz viele Leute trifft und auch berühmte Leute. Jetzt war es natürlich bei euch so, dass ihr auch einen der größten Superstars im eigenen Team hattet mit Dirk. Was war denn so deine Erfahrung? Wo würdest du im Nachhinein sagen, welchen Menschen oder welchen Sportler hast du getroffen, wo du im Nachhinein sagst, boah, da war ich echt so ein bisschen starstruck irgendwie, wo du dachtest so, ey, kann das sein, dass der hier gerade wirklich sitzt oder rumläuft oder so? Hattest du ja vielleicht irgendwie einen Moment oder vielleicht auch mehrere Momente?
Also ich glaube, du sprichst es an, wenn du mit Dirk gewohnt bist, irgendwie unterwegs zu sein und gerade irgendwie auch in Asien oder so, ne, dann hast du irgendwie schon viel mitbekommen. Also auch irgendwie ein paar Jahre vorher WM in Japan, wo irgendwie da hunderte von Japanern irgendwie vom Hotel warten auf Dirk Nowitzki. Und von daher hast du da schon, glaube ich, viel erlebt. Ich glaube, einer der krassesten Ereignisse für mich war irgendwie, ich glaube, das war wirklich Michael Phelps, nachdem er seinen Olympiarekord Goldmedaille gewonnen hat und dann irgendwie ein oder zwei Abende später wir ihn irgendwo draußen getroffen haben, weil der halt auch riesen Dirk-Fan war und gesagt hat, ey, wenn ihr irgendwo seid, dann komme ich da auch hin. Und von daher, das war, glaube ich, so mit einer der krassesten Abende, aber auch sonst irgendwie einzulaufen in dieses Stadion. Und dann da irgendwie auch diesem Mittelfeld rumzulaufen, wie Kobe Bryant zu sehen und solche Leute, ne, oder auch die dann irgendwie ja auch dann gekommen sind, auch ins olympische Dorf, die haben ja nicht mal gewohnt dort, die haben irgendwie, ich glaube, auf einem Cruise-Ship irgendwie kurz vor Beijing irgendwie gelegen damals, aber natürlich haben die sich auch nicht entgehen lassen, mal ins olympische Dorf reinzukommen. Und klar, wenn dann solche Leute auf einmal das olympische Dorf laufen und andere Weltklasse-Athleten auf einmal zu Fans werden, das ist schon eine ganz krasse Nummer und super spannend, aber auch die Tennisleute und ja, also das war schon echt eine coole Sache und wie du sagst, ne, so manchmal denkst du schon so, okay, krass, der sitzt jetzt hier auch irgendwie am gleichen Tisch wie wir und isst das gleiche Essen und hat genauso Spaß an dem, was wir hier machen und von daher, das war cool.
Ja, also so wie du das schilderst, muss man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sich die Fußballnationalmannschaft anguckt und hört, dass man da den Kader nicht voll kriegt, weil die Leute nicht mitfahren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, worauf wir jetzt gar nicht näher eingehen wollen. Aber um vielleicht wieder ein bisschen zurück zum Basketballischen zu kommen, lass uns doch mal auf die deutsche Gruppe schauen. Da hat man im Vorfeld eigentlich, zumindest war das bei mir so, dass ich die Gruppe gesehen habe und dachte so, oh, also ganz unmöglich ist es gar nicht mal, da weiterzukommen, wenn man sich die Gruppengegner einmal anguckt. Also Australien ist natürlich wahrscheinlich der Favorit in der Gruppe. Dann hat man noch Nigeria und die Italiener, gegen die man, was du ja schon angesprochen hast, beim Supercup in Hamburg schon, gegen die hat man schon gespielt und auch sogar gewonnen, relativ eindeutig. Natürlich auch mit anderer Besetzung und so, das kann man gar nicht vergleichen, aber jetzt haben wir schon ein paar Testspiele der Gruppengegner gesehen und da konnten wir feststellen, dass sowohl die Australier als auch die Nigerianer mal eben gegen das Team USA gewonnen haben. Ja, ich weiß nicht, ob man die Gruppe jetzt irgendwie anders einschätzt, nachdem man die Spiele gesehen hat, aber was denkst du, ist da wohl was zu holen in der Gruppe? Oder meinst du, die Erwartungshaltung sollte eher ja, so ein bisschen flacher gehalten werden?
Ja, Olympia ist natürlich immer so ein ganz eigenes Turnier. Also zum einen viel kleinere Auswahl an Mannschaften dort. Zum anderen ja auch immer dieses Internationale. Also meistens sind ja Europameisterschaften deutlich qualitativ hochwertiger als jetzt WMs oder olympische Turniere, weil du eben viele auch asiatische Mannschaften drin hast oder eben auch ja manchmal noch dann die Afrikaner, die in den letzten Jahren natürlich nicht so stark waren. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt schon auch ein bisschen. Also du sprichst es an. Australier war ich mir nicht ganz so sicher, die sind ja auch schon ein bisschen älter, auch schon lange zusammen, aber du siehst einfach diese Routine und diese Abgeklärtheit und wenn du dann jemand wie Joe Ingles und Paddy Mills dabei hast, die irgendwie einfach mal 20 machen und das auch noch einfach aussieht, dann ist es schwer. Die Afrikaner, also Nigerianer vor allen Dingen, sind schon echt gut. Also die darf man nicht unterschätzen, ja, die sind dann, glaube ich, mit 40 Leuten ins Trainingslager gefahren, weil sie einfach einen wirklich tiefen Kader mittlerweile auch haben. Viele NBA-Spieler dabei, super athletische und vor allen Dingen physische Mannschaft. Ja. Also die sind wirklich vor allen Dingen physisch, glaube ich, das wird für die Deutschen schwer dagegen zu halten. Also das war, Nigerianer hat meistens immer eine Mannschaft, die sehr physisch gespielt hat, aber ich finde die jetzt wirklich nochmal, gerade auch in der heutigen Zeit nochmal, die bringen eine andere Physis mit. Die gerade auch im Fieber, mit den Fieberregeln und den Fieberschiedsrichtern, glaube ich, schon nochmal auch echt nicht einfach zu spielen sein wird. Und ich glaube, Deutschland kommt schon mehr über die Finesse und über den Kampf, aber diese Physis unterm Korb und so, das muss man dann schon wieder, muss man gegenhalten. Und du sprichst an, Italien, glaube ich, kann man auch noch nicht einschätzen. Kommen nochmal ein paar Jungs dazu, die jetzt Quali und sowas nicht mitgespielt haben. Von daher, ich glaube, ein bisschen für mich immer noch eine Wundertüte, die Gruppe. Aber am Ende des Tages, ja, schön wär's. Aber ich weiß halt auch immer nicht, mit was für, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, ne, mit was für einem Mindset fährst du dahin. Also muss man mit Robin sprechen, nächsten Tagen mal gucken, was er sagt, ob die da sozusagen hinfahren und sagen, wir wollen Olympia-Gold holen oder ob die sagen, wir wollen einfach mal zu Olympia fahren. Also weiß ich, wer so in den letzten Tagen die Media Day und Fotoshootings auf Social Media verfolgt hat, der sieht, dass die Jungs da schon im Outfit irgendwie mehr am Beachvolleyball spielen sind und mit der Sonnenbrille auf, mit der offiziellen Olympiasonnenbrille eher am Beachvolleyball im Training spielen sind. Nein, die machen Spaß, klar. Aber von daher, ich glaube, das ist auch nochmal ein richtiger Faktor. Also was ist der Mindset, mit dem du da hinfährst?
Ja, ich glaube es direkt. Jetzt, wo wir die deutsche Gruppe so ein bisschen abgearbeitet haben, ich habe es angesprochen, Team USA hat jetzt schon zwei Niederlagen eingesackt. Das waren meines Wissens sogar die ersten Back-to-Back-Niederlagen, seit dem NBA-Spieler für Olympia dabei sein dürfen, also seit dem Dream Team von 92.
Wir hätten es auch fast einmal geschafft. Wir haben in Köln damals gespielt. Buzzerbeater von Allen Iverson hat uns leider dann das Genick gebrochen. Aber da war auch Italien am Tag vorher die Amerikaner geschlagen. Wir waren auch drauf und dran am nächsten Tag und dann ganz knappes Ding. Aber ja, sorry. Ja,
ein sehr geiles Spiel. Ich glaube, das gibt es sogar in ganzer Länge auf YouTube. Ich meine, ich habe mir das mal in ganzer Länge reingezogen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die mal eine freie Stunde haben oder so. Mal Spaß beiseite. Meinst du, man muss sich wirklich Sorgen machen bei den Amerikanern oder siehst du das, dass die so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ja zurückgeholt wurden und wieder durch das Turnier marschieren werden wie in den vergangenen Jahren? Oder was glaubst du, was ist so deine Einschätzung?
Also ich glaube, die Lernkurve bei den Amerikanern ist ja immer relativ steil, wenn so ein Sommer losgeht normalerweise. Sie sind eben nicht gewohnt an die Fieberregeln, sie sind Schrittfehler, müssen sie ein bisschen anders agieren. Wie gesagt, diese vorhin schon mal angesprochen, Defensive 3 Seconds gibt's nicht. Das heißt, da steht dann irgendwie ein Rudy Gobert unterm Korb und macht dann eine Ein-Mann-Zone, wenn er Bock hat. Der ist halt nicht ständig irgendwie auf dem Weg nach draußen außerhalb der Zone, sondern der parkt da einfach und dann musst du dir überlegen, wie du da den überwindest. Und von daher, die Regeln sind sicherlich erstmal was, wo du dich ein bisschen dran gewöhnen musst. Dann glaube ich auch, dass sie, ich bin auch schon mal gesagt, ich glaube, sie haben eine Mannschaft zusammengestellt, die eher auf Namen basiert. Also ich glaube, die Amerikaner haben in den letzten Jahren ja schon so, dass Colangelo immer mal wieder auch eher wirklich Mannschaften versucht hat zu bauen. Also genau das, was wir vorhin gesagt haben, was manchmal ein bisschen schwierig ist, das Nationalteam. Ich glaube, die Amerikaner haben natürlich da einfach einen anderen Vorteil, weil die natürlich sagen, hier gibt es 40, 50 Mann, die alle auf gleichem Niveau sind. Und wenn ich den mitnehme, kann mir hinterher keiner sagen, nee, das war der Fehler, sondern ich kann mir da wirklich vielleicht eine Mannschaft zusammenbauen und sagen, okay, ich brauche jetzt nochmal zwei Big Men, die eher verteidigen. Oder ich brauche mal einen Shooter, der wirklich Dreier schießt und macht da eben nicht die 10 größten Namen hin, die in der NBA einfach nur Kopf runter und zum Korb rennen und damit erfolgreich sind. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr ein bisschen eine andere Mannschaft haben. Also ich glaube, dieses Jahr war schon so ein bisschen, okay, wer will überhaupt mitkommen? Welche großen Namen können wir irgendwie zusammenholen? Und dann hast du viele Spieler dabei, die, das glaube ich auch in den ersten Spielen gesehen, es ging viel darum, so, keine Ahnung, Jason Tatum ist gewohnt, er zieht zum Korb und zieht halt Fouls. Also das ist halt, in der NBA ist das eine offensive Strategie, Fouls zu ziehen. Ja, ich krieg meinen irgendwie so, wir kennen alle James Harden, der irgendwie 28 Fakes macht und dann in der Sekunde, wo du deinen Arm falsch hältst oder doch ein bisschen irgendwie springst, dann springt er nicht rein und holt sich seine zwei, drei Fouls, Freiwürfe. Das gibt's in Europa nicht. Da sagen die Schiedsrichter, was willst du von mir? Das ist, sorry, aber du hampelst dir durch die Gegend, da kriegst du keinen Foul für, ja. Und du siehst das in den ersten Spielen, dass sie das noch nicht kapiert haben. So, ne? Die gucken dann, die rennen dann irgendwo rein und werfen den Ball weg und dann sagen sie, ja komm, ich muss halt in die Freiwurflinie, schieße der Pfeif nicht, gucken blöd, wissen. Also die müssen das sich erst antrainieren und das war immer so und deswegen war es auch meistens in den ersten Spielen nicht immer so erfolgreich und nicht so überzeugend. Und trotzdem sprichst du es an, die haben trotzdem keine zwei Spiele in Folge verloren. Von daher, ich glaube schon, dass das nochmal eine heiße Nummer wird. Also ich glaube nicht, dass die dieses Jahr so eine Favoritenrolle haben, wie sie es im letzten Jahr vielleicht immer hatten. Ich glaube, dass auf jeden Fall die Spanier und vor allen Dingen auch die Franzosen ganz vorne mitspielen werden und das wird kein einfaches Spiel für die Amerikaner. Also da wirklich diesen Weg zu finden, sich an die Dreierlinien zu gewöhnen, die wieder ein bisschen näher dran ist, ist auf einmal auch wieder so im Kopf eine Umstellung. Ich muss jetzt irgendwie doch nochmal anders werfen, obwohl es theoretisch bist du näher dran, aber es ist halt, da ist immer noch dein Fuß, weil es immer noch, er steht in so einer Linie und normalerweise ist da im Muskel eingespeichert, wie viel Kraft du da brauchst und auf einmal brauchst du ein bisschen weniger. Also es sind ganz viele Dinge, die sich einfach, auf die man sich einstellen muss. Und ich glaube, dass die Amerikaner da schon noch eine deutliche Lernkurve nach oben haben werden. Die werden auch noch besser. Aber ich glaube trotzdem, und ich glaube, das ist auch nichts Neues, der Rest der Welt wird immer besser im Basketball. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast 9 Franzosen, glaube ich, in der NBA. Da noch einige, die da auch nachkommen und die im nächsten Jahr auch noch rübergehen. Von daher, da gibt es schon andere Mannschaften, die da auf dem Level mithalten können. Und die Amerikaner müssen da erst zeigen, dass sie eben die großen, also du brauchst internationale Mannschaften mittlerweile auch schlagen können.
Ja, du sprichst da, glaube ich, eine ganz spannende Sache an mit den mit dem unterschiedlichen Regelwerk und sicherlich auch mit der anderen Spielweise. Ich meine, mich mal an eine ganz geile Anekdote erinnern zu können, die, ich meine, es war ja 2008 oder 2012 rauskam, die, ich weiß auch nicht mehr, welcher Spieler es war, aber der berichtete davon, dass er ganz überrascht war, dass die in den Shootarounds und in ihren Trainingseinheiten, die sie halt im Vorfeld hatten, dass sie halt ganz, ganz viele Catch-and-Shoot-Würfe genommen haben. Und zunächst dachte man sich so, ja, so, was machen wir hier? Wir vergeuden doch hier unsere Zeit. So, ich nehme noch im Spiel keine Catch-and-Shoot-Würfe. Und dann meinte damals Coach K wohl, ja, Leute, seid mal drauf gefasst. Ihr werdet eine Menge gedoppelt so. Ihr werdet vielleicht auch durch eure Athletik ein bisschen einfacher haben, an Leuten vorbeizukommen und das wird halt viele Kickouts geben und dementsprechend auch viele Catch-and-Shoot-Dreier oder Catch-and-Shoot-Würfe. Und daran muss man sich auch erst gewöhnen, dass man vielleicht anders als in der NBA deutlich mehr offene Würfe hat oder aus dem Rhythmus werfen kann. Und das ist ja spannend eigentlich, wenn man sich das überlegt, dass man dass es so unterschiedliche Welten sind zwischen dem NBA-Basketball und dem FIBA-Basketball. Um vielleicht von einem Coach zum nächsten zu kommen, Greg Popovich hat neulich auch relativ genervt auf einer Pressekonferenz geantwortet auf ich weiß nicht, ob es eine Frage oder eine Anmerkung war, dass in Vergangenheit das Team USA ja wohl immer durch die Turniere spaziert wäre, jetzt mal ausgenommen von der WM 2019, dass man viele Gegner einfach fertig gemacht hätte, plus 30, plus 20, was auch immer. Und da hat auch Popovich halt gesagt, so ja, Leute, das ist halt einfach nicht so, dass man gegen die guten europäischen Teams so hoch gewinnt, wie man möchte. Also gegen die guten Teams wird man es halt immer schwierig haben. Und ich denke, das hat man jetzt auch in den Vorbereitungsspielen gesehen, dass Mannschaften wie vor allem Australien, aber offensichtlich auch Nigeria, dass es halt einfach nicht mehr so ist, dass es so Laufkundschaft ist, die man mal eben beiseite fegt. Deshalb ist es wirklich interessant zu sehen, wie der internationale Basketball in den vergangenen Jahren wirklich aufgeholt hat. Vielleicht bleiben wir so ein bisschen beim Thema des Internationalen und sprechen so ein bisschen über die Berichterstattung. Durch die Teilnahme der Deutschen ist es ja jetzt auch so, dass man einige Spiele natürlich abgesehen von der Mediathek auch in den Öffentlich-Rechtlichen sehen kann. Meinst du, das könnte ein Vorteil sein? Oder meinst du, die Sendezeiten, die ja zum Teil auch mitten in der Nacht liegen, verhindern mal wieder, dass vielleicht die breitere Öffentlichkeit auch sich für die Basketball-Nationalmannschaft interessieren wird?
Ach ja, ich glaube, Olympia ist ja schon immer so, dass eigentlich alles geguckt wird, ne? Also da guckt man irgendwie vom Speerweitwurf bis, weiß ich nicht, zum Bogenschießen, guckt man alles, was man natürlich sonst in 4 Jahren nicht einmal auch nur wusste, dass es stattfindet. Und da werden sicherlich auch Basketball mit reinrutschen. Ja? Also die Frage ist halt immer, und ich glaube, das ist ja in jedem Land so und in Deutschland erst recht, wirkliche Aufmerksamkeit bekommst du erst immer dann, wenn du erfolgreich bist. Nur weil du jetzt mitspielst und ab und zu mal da irgendwo stattfindest. Das hat noch nicht so viel zu sagen, ja. Und gerade auch mit Australien und Nigeria und Italien in der Gruppe ist auch keine Kracher dabei, wo alle sagen, oh, die spielen gegen die Amerikaner, da muss ich jetzt zugucken, da stelle ich mir einen Wecker für. Oder auch, weiß nicht, ob Spanien mittlerweile schon den Stellenwert hat, wahrscheinlich auch in der breiten Öffentlichkeit noch nicht. Aber von daher, ich glaube, du musst erfolgreich sein, damit das irgendwie eine Wahrnehmung kriegt. Von daher, glaube ich, erstmal klar, immer schön bei Olympia dabei zu sein, immer schön in dieser Berichterstattung mitzuschwimmen. Aber ich glaube, damit das wirklich einen Unterschied machen kann, da muss schon ein bisschen mehr passieren.
Okay, wie war das bei dir damals? Hast du da einen Unterschied gemerkt bei eurer Mannschaft damals irgendwie? Kamen da mehr Journalisten auf dich oder auf euch zu oder ging es sowieso alles um Dirk? Oder wie war das bei dir damals?
Also ich glaube nicht, dass das irgendwie mehr geworden ist dadurch, auch in der Zeit. Also ich glaube, es ist schon immer eine relativ hohe Medienbericht. Also es sind immer schon einige Medienvertreter auch dabei. Ja, also das geht schon früh in der Vorbereitung los, dass da schon auch einiges dabei ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das irgendwie deutlich vermehrt hat in der Zeit, wo wir dann irgendwie bei Olympia waren oder so. Du sprichst an, klar, natürlich die meiste Berichterstattung ging immer um Dirk und gerade auch Dirk als Fahnenträger war natürlich damals schon ein wichtiger Hype, aber so, dass man jetzt sagen würde, die Mannschaft an sich oder der Sport an sich hat jetzt dadurch super viel gewonnen. Das glaube ich nicht. Okay. Dafür braucht man Erfolge, ganz klar.
Da gebe ich dir sicherlich recht. Wäre natürlich schön, wenn die deutsche Nationalmannschaft jetzt in den nächsten Wochen mal richtig einen raushaut und vielleicht über die Gruppenphase hinaus irgendwie länger dabei ist. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, Jan. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, bleib auf den letzten Metern der Pandemie gesund. Alles Gute für die Zukunft, ne?
Gleichfalls, ja. Okay, alles klar.
Okay.